Recruitment on the Road, dein Podcast mit Themen, Trends und Stimmen aus der Staffing-Branche. Heute ist gleich doppelte Premiere in meinem Podcast. Einerseits ist es das erste Mal, dass ich die Chance habe, einen ehemaligen Vorgesetzten zu begrüßen. Andererseits ist es der erste Schweizer Staffing-Leader in meinem Podcast, ein erfolgreicher Unternehmer, der mehrere Staffing-Firmen in der Schweiz gegründet und aufgebaut hat. Buchautor ist da auch noch dazu und definitiv jemand, von dem ich viel gelernt habe. Ein herzliches Hoi und Servus. Ich freue mich auf Mario Kaufmann, Gründer und Geschäftsführer der Vanguard AG und Arcadium in der Schweiz.
Ja, vielen Dank, André.
Mario ist im Kanton Luzern in der Schweiz geboren, bekanntlich der schönste Kanton der Schweiz.
Absolut.
Nach Kantiabbruch, das ist in Deutschland das Gymnasium, hat er seine Banklehre abgeschlossen. Nach der Banklehre ist er beim Club seines Bruders eingestiegen und dann zum Konzertveranstalter gegangen, die zur Untermiete beim Schweizer Urgestein DJ Bobo waren. Über seinen Bruder ist er dann in einer englischen Staffing-Firma in Zürich gestartet und mit diesem Geschäftsführer hat er sich im Bereich Contracting selbstständig gemacht. Aber das war ihm damals noch ein bisschen zu früh, um eine Firma selbstständig zu leiten. Deswegen ist er 2003 bei Hays in Zürich eingestiegen und da hat er den Festanstellungsbereich damals aufgebaut. Da habe ich ihn auch kennengelernt, als ich in die Schweiz gekommen bin, 2007, wo er damals dann schon Abteilungsleiter Festanstellungsvermittlung war. Und er ist mir ins Auge gestochen durch sein Akquise-Skript Perm nach Ron Burgundy, was er gehütet hatte wie sein Augapfel. Ja. Als ich in der Schweiz LifeSense aufgebaut habe, ist er dann 2008 bis 11 Schweizer Geschäftsführer geworden. Und in 2011 haben wir beide Hays verlassen, durch Zufall, war nicht abgestimmt. Er als erstes, ich bin danach gegangen. Und er hatte sich mit zwei anderen Kollegen selbstständig gemacht und diese Firma 2019 verkauft. Dann hat er neu gegründet und leitet heute die zwei Firmen Vanguard und Arcadium mit circa 18 hochproduktiven Leuten in der Festanstellungsvermittlung. Vanguard macht SAP und Arcadium macht Construction and Property. Mario war schon immer sehr strukturiert in seinem Approach. 2021 hat er diesen Approach in dem Buch Der Sales Code veröffentlicht. Ich habe das gelesen, ich kann euch empfehlen, da mal reinzugucken. Und mit Mario unterhalte ich mich immer gerne über Mindset, Purpose und Culture. Ein Thema, was nicht viele Staffing-Leader sich trauen anzufassen. Und da hoffe ich mir heute etwas von Mario entlocken zu können. Mario, wollen wir gleich einsteigen?
Ja, vielen herzlichen Dank für die ausführliche Introduction. Lieber André, vielleicht zur Präzisierung, die erste Selbstständigkeit hatte ich nicht aufgegeben, weil es mir irgendwie nicht zugetraut hätte oder so. Da gab es ein paar andere Gründe und bei der Arcadium ist mein Partner Nenad Stoparanovic für die Geschäftsführung bestellt, der es auch hervorragend macht. Wir arbeiten schon seit rund 10 Jahren, glaube ich, zusammen. Gruß geht raus und ich, lieber Nenad. Ansonsten hat das alles ziemlich gut gepasst.
Okay, ja, sehr schön. Schön, dass du da bist. Mario, wir wollen dich wie immer erstmal ein bisschen kennenlernen. Erzähl nochmal, wie bist du da über deinen Bruder zu diesen englischen Staffing-Firma gekommen? Wie war dein Einstieg in der Branche?
Ja, das war ganz interessant. Ich war auf der Bank zurück nach dem Konzertveranstalter. Wie du schon gesagt hattest, ging zurück zur Bank, war dann Teamleiter im Börsenbereich und habe mir dann eine Auszeit gegönnt. Bin dann 3 Monate nach Hawaii gegangen, habe Englisch gelernt mit Zertifikat und lag da am Strand und habe dann ein Buch in die Hand gekriegt. Da stand Tony Robbins drauf und da war ich so gebissen quasi von der Tarantel, wo ich gesagt habe, wow, das ist cool. Du willst eigentlich gar nicht zurück zur Bank, das ist eigentlich gar nicht deine Welt. Du musst was Aktives tun, wo du wirklich was bewegen kannst.
Vertrieb.
Ja. Ja, genau. Oder einfach irgendwas mit Selbstständigkeit. Ja. Bin dann zurückgeflogen am letzten Tag. Das war dann irgendwie der 29. oder der 30. eines Monats. Bin dann direkt vom Flughafen zur Bank gefahren, habe meine Kündigung hingelegt. Das war etwas undankbar, weil ich 3 Monate unbezahlt gekriegt habe. Aber ich muss ja nochmal 3 Monate zuwarten für einen jungen Menschen. Nicht ganz einfach. Habe dann ins Blaue rausgekündigt. Also hatte keinen Plan, was ich tun will. Durch einen Zufall kam dann mein Bruder und sagte, sprich doch mal mit dem Marco, hieß er. Der hätte vielleicht was für dich. Und da haben wir dann den Job vorgestellt. Ich habe kein Wort verstanden, was der tut. Es hat nur cool geklungen. Und habe dann den englischen Inhaber getroffen. Da habe ich auch kein Wort verstanden, was der gemeint hat, aber auch gesagt, ja, das mache ich. Bin dann gestartet, war ein ziemlich verrückter Haufen, wurde dann nach England geschickt zur Einarbeitung.
Nach London,
ja, genau. Und wir hatten eine Null-Datenbank in der Schweiz, waren alles von UK, von Deutschland importiert, hauptsächlich UK, und waren halt absolut niemand auf dem Markt.
War das damals in, bei der Firma noch so, dass man erst einen Stuhl bekommen hat, wenn man einen Job gezogen hat und mit Hand an den Hörer tapen, so die klassischen Geschichten, die erzählt werden?
Nee, war schon etwas humaner, aber abends ging es dann etwas anders zu und her. Und ich habe gar nicht gedacht, oder ich habe dann so rausgefunden, ist das überhaupt legal oder ist es nicht legal? Ich kann es vorwegnehmen, es war alles hochlegal, alles fein, aber eine verrückte Zeit. Ich habe das halt überhaupt nicht gekannt, weder Vertrieb noch dieses britisch-englische, diese Kultur, noch das Business an und für sich. Es war halt alles auf Englisch und das Wasser war kalt, sag's mal so.
Wie bist du mit dem Englischen als Schweizer klargekommen? War das nicht der Mega-Kulturschock?
Ja, enorm, weil ich ja 3 Monate in Hawaii war. Da habe ich halt Locals auch kennengelernt. Die sind halt komplett anders drauf, ne? Ist halt hang loose. Ja. Und die Briten nochmal komplett anders. Und nur vom Cockney das zu verstehen, war nochmal eine andere Ecke. Und dann auch so zu telefonieren und dann auch das Fachliche, das IT-Thema zu kapieren, umzusetzen, Staffing-Themen, alles auf einmal, das war schon ordentlich. Ich bin dann wortwörtlich 2 Monate lang mit der Kündigung im Aktenkoffer rumgerannt. Damals hatte man noch Aktenkoffer. weil ich gesagt habe, nee, das kann es nicht sein. Das ist irgendwie too much für mich. Ich habe es dann aber durchgezogen, zum Glück.
Wie hast du damals CVs versendet? War das noch mit Fax oder war das schon E-Mail?
Ja, teilweise war das Fax, teilweise per Post. Die Post, das war ein Kunde von uns. Die Post Finance war ein großer Kunde von uns. Aber auch die Schweizerische Post an und für sich, also die Dachorganisation, da muss man es wirklich noch brieflich hinschicken. Die haben das verlangt, haben da Kohle damit verdient.
Die hat man dann Follow-up-Call gemacht? Also
ja, eben.
2 Tage später, oder?
Nee, du hast dann E-Mails geschickt und dann 3 Tage später kriegst du eine Antwort, wir sind dran. So. Aber das ist normal, ja, war eine andere Zeit. Heute ist das anders.
Ja. Ja.
Auch die Post hat sich entwickelt.
Heutzutage schickt man nur noch LinkedIn-Profile, habe ich gestern gelernt, durch die Gegend, und macht damit auch
genau.
Business.
Genau.
Gruß geht raus an den Kollegen, der das immer macht. Und dann ging die Geschichte munter weiter. Ich habe ja schon erzählt, wir haben uns damals bei Hays kennengelernt, in der Nüschlerstraße.
Ja.
War es, gell? In der dritten Stock oder vierten Stock war es. Was hat dich dann nochmal bewogen zu gründen? Das ist ja eigentlich eine immer interessante Frage, weil man sagt immer, ich kann das alles selbst, ich brauche das nicht, aber am Ende des Tages ist es dann schon ein Step.
Ja, gute Frage. Gibt ja sehr viele Owners, oder die nach ein paar Jahren in leitender Funktion sich selbstständig machen, uns dann besser machen auch. Ich denke, ein Grund war bei unserem gemeinsamen Arbeitgeber, du hast feste Strukturen, du hast halt auf braune Wiese was wachsen lassen müssen, was dann nicht immer optimal rauskommt, und die Chance, was auf grüner Wiese komplett aufzuziehen, das war großartig, würde ich wieder tun. Braucht ziemlich viel Energie, aber dazu gehören ja nicht nur Prozesse, es gehört auch ein IT-System. Und das war beispielsweise bei unserem gemeinsamen alten Arbeitgeber mit dem H so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das kann nicht der letzte Weisheit Schluss sein.
Dürfen wir jetzt den Namen nicht sagen?
Doch.
Hays. So, damit ist es gesagt.
Die anderen 3 Buchstaben, genau.
Ja, Gruß geht raus an die Kollegen, die uns noch kennen. Viele sind es ja nicht, die in der Schweiz noch da sind, oder?
Habe ich gehört.
Aus unseren Zeiten.
Ja, habe ich gehört.
Okay, das heißt also, diese ganzen Handfesseln, die so ein Corporate mitbringt, hast du alle gelöst und konntest es dann so machen, wie du willst, und hat es dann dazu geführt, dass das super erfolgreich alles geworden ist?
Genau, genau so.
Genau so war es.
Nein, wir haben natürlich neue Handfesseln gesucht.
Und wenn ohne geht's nicht.
Ja, ohne geht's nicht. Wenn du neue Mitarbeiter einstellst und dann nicht mehr Manager, sondern Unternehmer bist, das ist nochmal was anderes. Ich hatte ja Vorerfahrung als Unternehmer, haben da auch versucht, Leute einzustellen. Ist eine andere Kiste, aber Skin in the Game. Und das ist immer, was ich gesucht habe. Das hat mir bei Hays dann halt nicht gereicht. Ich musste Manager sein, ich wollte Unternehmer sein. Und das war, glaube ich, auch ultimativ der Konflikt, den ich mir in mir fand. Da gab es ein paar andere Themen. Aber letztlich wollte ich mehr Skin in the Game haben.
Ja. Ja. Und wenn du jetzt sagen würdest, festangestellt, selbstständig, Unternehmer, was waren die besten Zeiten und was waren die schlechtesten Zeiten in diesen 22 Jahren?
25 Jahre sind es jetzt genau.
Viertel des Jahrhunderts?
Ja, genau. Es gab vieles Gutes. Also so widersprüchlich das klingen mag, das Beste war immer die Opportunity, in möglichst schlechten Zeiten zu starten. Das war bei mir regelmäßig der Fall. Also Geschäftsführung der Schweiz habe ich übernommen im, glaube ich, Oktober 2008. Lehman Brothers. Ja, genau. Das war eine spannende Zeit. Und das hat sich dann weitergezogen. Also bin auch in die Branche gestartet, 2000. Nachplatzender Dotcom-Branche im Herbst. Und das zog sich dann weiter. Ja, Euro-Krise, ich habe Vanguard gegründet, kurz vor Covid-Ausbruch und so weiter und so fort. Wir sind mit meiner alten Gesellschaft nach Düsseldorf gegangen und gesagt, jetzt machen wir eine deutsche Subsidiary auf. Und 3 Monate später kommt die Schweizer Nationalbank und sagt, hier 20% Währungsunterschied plötzlich, und wir hatten alle Produktionskosten in Schweizer Franken gehabt, aber alles 20% teurer Marge dahin. Ja. Immer solche Momente. Aber ich denke, das war ein Segen, weil dann wird man stark.
Da wächst man.
Da musst du wachsen. Ja. Ja.
Aus der Komfortzone raus.
Ja, genau.
Und das Lowlight?
Ja, gab natürlich schwierige
Zeiten.
Ganz
ehrlich, keine Marketingantwort?
Nee, keine Marketingantwort. Bei Hays damals war es Genf, wo dann schnell in die roten Zahlen geflogen ist. Du kannst dich daran erinnern, da muss man ein Drittel der Menschen leider gehen lassen, und das war keine einfache Zeit.
Ja, die haben sehr viel Finance damals gemacht.
Viel Finance Exposure, viel Finance. Internationale Exposure und Lehman Brothers, oder? Du hast dann diese Kettenreaktion gehabt. Und das war zwar nicht so einfach, aber hat dann auch gewirkt. Wir haben die Produktivität dann merklich steigern können.
Jetzt, wo du das gerade sagst, kommt mir der Name Gilbert Pabst in den Sinn. Der war ja der Standortleiter damals. Und das war für mich wirklich so ein Aha-Moment. Ich habe mich da jetzt nicht drauf vorbereitet. Das ist mir wirklich gerade gekommen, wo du das erzählt hast, weil ich war ja in Life Science auch für Genf verantwortlich. Ich bin da runtergefahren und habe mich immer gewundert, was für eine andere Welt es da eigentlich ist. Ja, das war ja null Hays. Das war alles andere außer Hays. Ich habe in Hays nie irgendwelche Leute am Computer Minesweeper spielen sehen. Nur in Genf habe ich das gesehen. Das war schon krass. Aber was ich sagen wollte, wir hatten da so ein Marketing-Video aufgenommen, alle in Zürich. Ich bin von Basel nach Zürich, da war Gilbert, und der hat, es war 2007, ja, ich war ein Jahr bei Hays, und der hat darüber gesprochen, was ist eigentlich, was ich heute erzähle, dass wir Lebenslinienveränderer sind, und ich habe das bis damals gar nicht gecheckt gehabt. Ja. Ich war über ein Jahr bei Hays, und dann kam der und hat das erzählt, und da dachte ich mir, was ist das für ein Kack, was der erzählt, wir sind doch hier knallharte Vertriebler und wir wollen alle nur Geld verdienen. Aber der hat es wirklich, ich würde gerne das Video nochmal sehen, das ist wirklich toll erzählt, was für ein Enrichment ihnen das gibt, auf seinem schönen Französisch-Deutsch, jeden Tag Lebenslinien zu verändern, Leute von hier nach dort, Familien zu bewegen, Unternehmen weiterzubringen. Das hat mir das Erste, ich glaube, Gilbert war der mich auf den Weg gebracht hat, dass unsere Branche mehr ist als Vertriebler, die nur Geld verdienen wollen.
Ja, absolut. Ich glaube, er war uns und ist uns 10, 15 Jahre voraus, ja, alterstechnisch. Und hat es zwangsläufig mit anderen Augen gesehen. Wir hat Zahlen, Daten, Fakten und Umsatz, Budget, Erreichung. Und er hat es halt von einer anderen Perspektive auch gesehen. Macht auch den Unterschied zum Perm-Business aus, zu Contracting, wo ich ja ursprünglich auch herkomme übrigens. Ja. Nicht mit Perm gestartet. Ja. Und bei Hays muss ich dann ins Perm-Thema einsteigen, was ich mittlerweile ja sehr gerne tue.
Aber im Herzen bist du immer noch Contractor.
Kann in beiden leben. Ne? Okay.
Und wie hast du es geschafft, auf der Journey immer das Dreigestirn Gesundheit, Familie und Beruf auszupadovern?
Nächste Frage.
Nächste Frage.
Nee, ist schwierig. Ich glaube, als Owner einer Staffing-Organisation vernachlässigst du immer das eine oder das andere. Du musst dich halt temporär um das ein oder andere mehr kümmern, denke ich. Du kannst nur aufholen. Der Tag hat 24 Stunden, ist für alle gleich. Und du bist verantwortlich, wenn was nicht funktioniert, in all diesen Sphären, oder? Und ich denke, das ist mit die schwerste Frage zu beantworten in unserer Branche.
Ja. Aber jetzt hast du die Antwort nicht beantwortet.
Genau. Deshalb.
Einmal schön um den Brei rumgeredet.
Ja gut, es gibt ja gute Vorsätze, aber an denen hält man sich, sich ein bisschen sportlich engagieren. Ich habe gute Methoden gefunden, um mich zu regenerieren, und es funktioniert gut, aber ab und wann ist auch Sport dabei.
Also zu wenig Sport. Mario, ich kenne dich als sehr strukturierten Typ, aber was würdest du sagen, ist dein Superskill? wo du besser als alle anderen bist?
Ja, das kann andere vielleicht besser beantworten als ich. Aber ich glaube, nach so langer Zeit kannst du antizipieren, jetzt mal rein operativ, wo was geht und wo was nicht geht. Ja, sei es Mitarbeiter oder sei es Kunden und Kandidaten. Ich bin auch teilweise noch operativ tätig. Auf der anderen Seite denke ich, dass ich ein gutes technologisches Flair entwickelt habe oder halt auch musste, da wir uns technologisch sehr engagiert haben die letzten Jahre. Und ich glaube, dass wir vergleichsweise sehr im Austausch mit den Kunden befinden, gerade in der Beratungsbranche. Also 50% des Umsatzes von Vanguard machen wir mit SAP-Beratungen beispielsweise. Und bei Arcadium machen wir sehr viel Umsatz mit GEUs, TEUs, also General- und Totalunternehmer. Ja. Und die sind nun mal alle am Puls der Zeit, am Puls der Wirtschaft. Ja. Weil gebaut wird nicht wegen lustig und SAP-Projekte werden nicht wegen lustig initiiert. Das kostet alles viel Geld. Ja. Und da haben wir ein sehr gutes Gespür für den Markt und können da auch strategisch etwas alles antizipieren, klar, was läuft.
Über deine zwei Firmen sprechen wir gleich. Eine Frage noch zu deiner Person. Was wissen die meisten Leute nicht über dich?
Ja, da gibt es natürlich viel, ne? Nee, ich engagiere mich auch nebenher, oder wenn man ein bisschen älter wird, finde man schon eben auch Themen zum Entspannen oder auch Themen, die das Herz ein Stück weit berühren. Wir haben ja gerade vorhin privat drüber gesprochen und du hattest gemeint, ich soll das hier gerne erklären, kann ich gerne tun. Also ich engagiere mich beispielsweise für eine Ausstellung, die Items von Freddie Mercury ausstellen wird. Das wird dann im März zugänglich sein in Budapest, geht dann noch in ein, zwei andere Länder, kommt dann schlussendlich nach Montreux, wo er auch sein Studio hatte mit Queen. Und da werden wir Items ausstellen aus seinem Privatleben, Bühnenoutfits, you name it, also Möbel, alles mögliche von Freddie Mercury. Ich bin einfach ein bisschen involviert in die Ausstellung. Wir arbeiten da mit dem ganzen Umfeld von Freddie von damals zusammen, mit seiner Schwester, wir zusammengearbeitet, mit seinem PA, dem Peter Freestone, mit dem Management mittlerweile.
Ja. Also vielleicht zur Erklärung, wir hatten gestern noch eine Abendveranstaltung, sind hier gerade zusammen hergefahren und durch Zufall ist im 80er-Jahre-Radius, den ich übrigens auch immer anhabe, weil ich so ein alter Kerl bin, Freddie Mercury gelaufen. Dann habe ich gesagt, wusste eigentlich, dass Freddie Mercury in München groß am Start war damals und dann hast du gesagt, ja, ich bin ein absoluter Freddie Mercury-Fan und das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht von dir.
Es lief Another One Bites the Dust, was in München aufgezeichnet wurde, im Arabella-Haus.
Was für ein Zufall. Ja. Krass. Und dieses Montreux-Studium, ist das Studium, wo die dann später Smoke on the Water...
das brannte dann ab, genau. Ja, deshalb gab es das Lied, ja. Und dann gab es das Studio im Casino Barrière, das gibt es heute noch, da ist aber heute die Queen-Ausstellung drin, mit ein paar Artefakten, da wurde Under Pressure aufgenommen, Innuendo-Album, Miracle-Album, Jazz, ja, wurde aufgenommen, das Album 1978, Don't Stop Me Now, solche Dinge.
Cool. Der Film über Freddie Mercury, ist ja richtig gut. Also der hat mir richtig gut gefallen.
Ja, ist nicht ganz den Tatsachen entsprechend, aber sehr unterhaltend, ja.
Ja, ist Herr der Ringe auch nicht so wie das Buch, aber...
Das war realistischer.
Ja, sehr schön. Ich hoffe, ich werde dann eingeladen nach Montreux.
Ja, wenn es dann Dings gibt, das Auditorium Stravinsky fertig gebaut ist, in 2 Jahren oder 3 Jahren, sowas, wird es dann da unten die permanente Ausstellung sein.
Wow, ja. Krass. Ja, super, dass du dich dafür einsetzt. Was bewunderst du am Freddie Mercury?
Ja, eigentlich die Musik, ne, in erster Linie, aber halt auch die Professionalität und die Abwechslung. Also enorm divers, der ganze Musikkatalog. Wenn du Leute aus der Musikbranche selbst fragst, da kommt oft die Referenz Queen und Freddie Mercury, weil es enorm divers und es ist auf einem sehr hohen Level produziert worden, gerade hier auch in München mit dem Produzenten hier Mack. Der hat viele andere Dinge auch produziert und dass sie ständig sich selbst weiterentwickelt haben. Und das ist eine gute Analogie zu unserer Branche, weil ich finde, du darfst nicht stehen bleiben. Technologie, AI, das sind wichtige Themen. Du musst dich dem gegenüber offen, sonst bist du morgen weg. Ja. Und das haben die genauso gesehen. Die waren teilweise sogar ihrer Zeit voraus. Es gab das ein Album, 82 Hot Space, ging total in die Tonne. Da kam Michael Jackson, hat was Ähnliches gemacht. Ein Jahr später hat ein Trend gesetzt mit Billie Jean. So, oder du kannst auch zu schnell in Technologie investieren und bist dann out of date, interessanterweise, ja, in der Musikbranche zumindest.
Ja. Zu viel bezahlt für zu unausgereifte Technologie quasi.
Ja, ja, super. Zum Beispiel, ja.
Spannend, habe ich wieder was gelernt. Dann gehen wir mal zu deinen zwei Unternehmen über, wenn du willst.
Ja, gerne.
Und vor allen Dingen auch in diesem Zusammenhang über das Thema, wo wir uns unterhalten wollen, Mindset, Purpose und Kultur. Wie verwickelst du das in dein Unternehmen?
Ja, wie du es eingangs erwähnt hast, ist ein schwieriges Thema mit Kultur. Ich denke, wir sind in einem Performance-Umfeld. Vor allen Dingen ist Recruiting oder Staffing halt ein Verhaltensjob. Auch ein Know-how-Job, aber eigentlich ist es kein MINT-Job, wenn du so willst.
Kein MINT-Job?
Kein MINT-Job.
Ach so, okay. Also kein wissenschaftlicher Job, ja, genau. Sondern Verhaltensjob.
Schon Know-how, ja, aber es ist vor allen Dingen Verhaltensjob. Ja. Und es ist irgendwo wie eine Muckibude, ne? Du kannst dir auch zu Hause Geräte zulegen, aber es ist nicht dasselbe. Du brauchst ein Surrounding, du brauchst ein Umfeld. Du musst Leute sehen, die schwitzen, die tun und machen und wirst dann damit angespornt. Und ich glaube, da gibt es die meisten Konflikte, was Kultur betrifft. Und ich kenne keinen Staffing-Owner, der da nicht Konflikte hat mit dem Thema Kultur. Ja. Weil alle wollen wie Homeoffice, wir wollen alle irgendwo Flexibilität. Nur es zahlt nicht unbedingt auf die Produktivität ein.
Habe ich jetzt eher endlich einen Verfechter des No-Homeoffice im Podcast? Traut sich zu sagen, aber die meisten denken es.
Ja, wir haben schon Homeoffice. Wir haben dann auch
und
die Mitarbeiter.
Ja,
genau. Und dazwischen. Nein, es ist so, wir haben schon Homeoffice. Wir haben die Leute gefragt, wie viel Homeoffice wollt ihr haben? Antwort, die haben sich dann im Gremium beraten und so, 20 Tage im Jahr. Und die werden auch nicht genommen. Also wir hatten letztens eine Kollegin, die ist ein paar Monate dabei. Mhm. Und die kam am Mittag zurück ins Office. Mit einem gewissen Arbeitsweg auch, weil sie ist zu Hause zu langweilig fahren, ihr hat das Umfeld gefahren. Ich denke, wir sind in der Staffing-Branche enorm gefragt, um ein Umfeld zu bieten. Damit meine ich nicht nur ein tolles, schönes Office, das finde ich auch wichtig. Ich finde auch wichtig, dass die Leute super gerne zusammenarbeiten. Und wir haben ein bisschen so eine Analogie zu einer Seilschaft. Wir arbeiten alle zusammen, wir müssen eingeklinkt sein. Jeder ist für den anderen da. Mhm. Und dieses Gespür muss da sein. Eigenbrödlertum geht nicht. Mittagspause immer alleine abhauen, geht nicht. Das sind so Dinge, die eine Kultur beschädigen können, oder? Und das adressieren wir sehr, sehr offen. Haben Firmenwerte, das finde ich auch enorm zentral. Einerseits denke ich, musst du Firmenwerte haben wie Fehlerkultur, Flexibilität, ein Miteinander prägen. Du brauchst aber auf der anderen Seite auch eine Bringschuld seitens Mitarbeiter, mhm, der dir was zurückgibt.
Ja.
Ja, also Leistungswille, Leistungsbereitschaft.
Ja, klar, du zahlst ja Gehalt und da ist ja ein Tausch. Für das Gehalt kriegst du die Arbeitsleistung.
Ja, und da wird halt oft unterschieden zwischen reiner Arbeitsleistung und Resultat. Und wir sind halt auf der Resultatseite. Es bringt nichts, wenn du Schausitzen machst, wie wir das früher genannt haben, ja, und abends bis um 9 da bist. Du musst ja Leistungen überbringen. Und mir ist ein Mitarbeiter lieber, der von 9 bis 18 Uhr da hockt und voll durchpowert, und solche haben wir, und dann den Griff liegen lassen. Ja. Völlig okay, wenn die Leistung stimmt.
Okay.
Darum geht's und nicht ums Schausitzen. Ne? Und das finde ich, da muss man halt wirklich unterscheiden, ja, zwischen Dasein, Arbeit quasi abkaufen, ja, und wirklich Leistung.
Es gefällt mir, dass du eine klare Kante hast, weil es gibt wenig, die das so auf den Punkt ausdrücken. Also wenn ich das nochmal verstanden habe, ihr macht 20 Tage Homeoffice, das ist aber nicht eine klassische Homeoffice-Regelung, so wie wir machen Freitag immer Homeoffice, sondern wenn man irgendwie privat was organisieren muss, dann kann man, der Handwerker kommt vorbei,
genau,
der Schornsteinfeger, dann kann man irgendwie 20 Tage
Homeoffice. Ja, oder wenn einer sagt, du, ich fühle mich heute nicht so, lass mich zu Hause, ja, ich mache ein bisschen LinkedIn-Jobs und so.
Ich finde die Analogie mit dem Fitnessstudio eigentlich auch ganz nett. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht, weil ich kenne extrem wenig Leute, die zu Hause wirklich dann, wenn sie sich da so ein Trimm-Dich-Rad, das steht da meistens, genau, in der Ecke rum und ist ein Staubfänger. Ja. Es ist eine interessante Beobachtung, dass man ins Gym oder woanders hingehen muss, um dann diese Sportleistung abzurufen.
Ja, das ist wie Fußball. Wenn du zu Hause einen Fußball rumliegen hast, spielst du? Ne, spielst nicht, du willst im Club spielen, du willst etwas miteinander erleben und darum geht's, oder? Und wir haben uns so ausgerichtet, dass dieses Miteinander leben, weil man sitzt ja 9 Stunden oder so am Tag plus Mittagspause, ne, dass das wirklich ein Erleben ist. Die Leute müssen Bock haben, ins Büro zu kommen. Die müssen eigentlich die Hände hochstrecken am Montag um 7 Uhr. 9 Uhr ist auch okay. Nee, so müsste eigentlich sein. Und das ist, was wir aspirieren. Gelingt uns das bei jedem und immer? Natürlich nicht. Es gibt auch da Recruiting-Rollercoaster. Mal läuft's nicht, dann fällt's schwerer. Aber gerade da ist es wichtig, dass man einander mitzieht.
Ja, ich wollte gerade fragen, findet ihr dann mit so einer klaren Kante auch Leute? Weil die neue Generation unterstellt man ja, dass die nicht so auf deine Statements abfahren.
Ja, kann gut sein. Ich denke aber, es hat ein bisschen was mit Mindset zu tun. Und gerade bei Quereinsteigern oder die, die noch nicht im Vertrieb arbeiten, da schlummert ja vielleicht irgendwo eine Flamme. Und wenn es uns gelingt, die aufzudrehen und zum Lodern zu bringen, dann haben wir einen guten Job gemacht. Und der Kollege, die Kollegin fühlt sich dann auch empowered und merkt dann vielleicht, hey, es ist geil, es ist cool, es macht Spaß. Ich verausgabe mich jetzt mal ein Jahr richtig, dann kann ich ein bisschen zurückfahren, dann kenne ich den Job, arbeite zum gewissen Teil aus dem FF, aber ich muss halt mal 12 Monate richtig investieren. Und das ist, was wir adressieren.
Und stellt ihr dann Quereinsteiger ein oder eher, ich habe das gestern gehört, ich weiß nicht, ob so podcast-tauglich ist, PhD-Kandidaten, poor, hungry and driven.
Ich denke, wir sind sehr heterogen. Okay. Wir stellen vieles ein. Wir haben auch nicht nur gelbe Typen. Also bei uns haben alle eine Disk-Analyse gemacht. Wir sprechen offen darüber. Die meisten haben sogar eine Akkreditierung gemacht in dem Bereich. Wir sprechen offen über ihre Fähigkeiten. Hungry ist immer gut, aber du brauchst verschiedene Qualitäten im Team. Ja. Wir haben auch verschiedene Funktionen.
Hast du gerade gelb gesagt?
Wir haben viele gelbe, haben auch rote, blaue Typen, grüne.
Alles dabei.
Alles dabei. Alle Mischungen.
Ist ja wissenschaftlich nicht haltbar, das, gell? Das sagen mir die Spezialisten in dem Feld. Aber mir gefällt es, weil es eine sehr, sehr...
Ja, gibt noch andere, oder? Ja. Gibt noch andere so Topologien, wenn du so willst. Letztlich geht es auch nicht darum, ob alles immer hundertprozentig wissenschaftlich herleitbar ist. Aber es ist sortierbar. Heuristiken sind ja eine große Hilfe.
Genau. Für den geneigten Zuhörer, kurzer Exkurs, Disk-Matrix, falls ihr es nicht kennt, hört es gerne an. Das ist eine Matrix, Vierfeld-Matrix, die unterteilt wird in introvertiert auf der linken Seite oder auf der rechten Seite, extrovertiert und Aufgaben- und personenbezogen auf der anderen. Und dann gibt es vier Felder, das ist der extrovertierte und aufgabenbezogene. Dann, und man kann das auch schön in Tieren sagen, das ist der Löwe. Dann gibt es den Monkey, das ist der extrovertierte und personenbezogene. Das sind Leute, die dich die ganze Zeit gerne anfassen. Dann gibt es den Elefant, das ist der aufgabenbezogene und introvertierte. Einer, der nie was vergisst und sich alles merkt. Und dann gibt es den Delfin, das ist der introvertierte und personenbezogene. Das ist der typische Kümmerer, der immer alle Sentiments abgreift und ein super wichtiger Teamintegrator ist, aber immer sehr zurückstellt und sehr wenig sagt. Und so kann man sich das ein bisschen sortieren, wo man selbst steht, wo die anderen steht. Ich bin tiefroter Typ. Das heißt, ich habe immer quer gegenüber die Persönlichkeit-Traits, hast du die meisten Probleme und ich habe die Probleme mit den Delfinen oder die Delfine haben Probleme mit mir, weil ich die ganze Zeit rede und wenig zuhöre.
Da gibt es auch noch die Motivatoren, die spielen eine große Rolle damit. Also ein großes Thema, da kann man sich lange befassen, wir sind akkreditiert. Ich bin rot-gelb, ja. Aber man wandert ja, ich habe den Test 10-12 Mal gemacht bisher,
ja,
man wandert
ja ein bisschen. Ich bin von 35 auf rot auf 21 runtergekommen.
Ah ja, in rot.
Ja, in rot.
Sehr tief.
Ja, gell. Jetzt haben wir ein bisschen über Kultur und Mindset geschrieben. In deinem Buch, der Sales Code, da geht es ja hauptsächlich um Vertrieb, gell?
Ja, Mindset, Vertrieb, ja. Persönlichkeitsentwicklung auch ein Stück weit. Ja.
Und warum hast du es geschrieben? Was wolltest du damit erreichen?
Ja, gute Frage. Ich habe mir damals Gedanken gemacht, wie kriegen wir die Einarbeitung skaliert? Ja. Und habe mir LMS angeschaut, also Learning Management Systeme. War damit nicht ganz zufrieden, was es auf dem Markt gab. War so Gefrickel, ne, mit Grafiken einbinden. Mhm. Geschrieben ist schnell, aber Grafiken einbinden war ein bisschen schwierig. Und habe dann auch geguckt, ja, gibt's überhaupt Literatur zum Thema, überhaupt wie eine Staffing-Agentur funktioniert, gab's nicht wirklich, also nicht das, was ich gesucht habe zumindest. Es gab ja auch keinen Lehrgang im Sinne einer Ausbildung. Mhm. Es gab einen Lehrstuhl damals, der Vertrieb allgemein, hat da noch nichts konkret dann mit Staffing zu tun.
Also jetzt in der Schweiz.
In Deutschland.
In Deutschland,
ja. In Deutschland, in der Schweiz wahrscheinlich sowieso nicht, ja. Damals. Und das hat sich mittlerweile geändert, aber damals gab es das alles nicht. Da habe ich gesagt, ja, schreibst du halt ein Pamphlet, machst du 30 Seiten für deine Mitarbeiter und die kannst du dann austeilen. Ah,
das
wie diese Ron Burgundy-Scripts, ja, die du eingangs erwähnt hast. Ja, genau. Wer Ron Burgundy nicht kennt, soll man nach Will Ferrell auf YouTube googeln.
Das verlinken wir in den Captions.
Genau. Und letztlich wurden aus diesen 30 Seiten dann 60 Seiten, dann 90 Seiten. Dann gesagt, ja gut, da kannst du es noch verforschen, machst ein Buch draus. Ich habe es nicht gemacht, um Geld damit zu verdienen, sondern hat einfach was zu haben, was gebunden ist, was die Leute besser lesen können, als noch irgendwo auf dem Link, wo sie sich gerade nicht einloggen können.
Ja. Das und das kriegt jetzt jeder neue Mitarbeiter auf den Tisch gelegt und sagt, jetzt lest es und dann perform.
Ja, es, wir geben es auch Bewerbern mit, die nicht ganz sicher sind, ob das das Richtige für sie ist. Die ersten ein, zwei Kapitel geht's heavy um Mindset.
Ja, da tust du direkt klar machen.
Genau, darum geht's. Was ist die Journey, oder? Wir sind Hochleistungssport. Es gibt auch andere Vereine, aber wir wollen vorne mitspielen, ganz, ganz vorne in unserer Branche.
Wenn du nicht der Typ Schmerzen jetzt bist, dann lieber nicht starten.
Genau, wenn du die Schmerzen danach willst, dann nicht zu uns kommen. Aber uns gibt's die Schmerzen am Anfang.
Ja, okay.
Die Kategorie.
Spannend. Erzähl uns doch nochmal zwei Sätze zu deinen Firmen Vanguard und Arcadium. Also ich finde ja Vanguard ist ein toller Name. Wie bist du denn da drauf gekommen?
Ja.
Das ist ja die Vorhut, gell?
Ja, genau. Gibt es auch viele Zeitungen, gibt einen Vermögensverwalter, einen BlackRock-Konkurrent, der auch so heißt. Die schreiben sich aber ein bisschen anders. Mhm. Ist für uns eine Kurzform von Avantgarde, ja, vom Französischen. Es ist die Vorhut sozusagen, die ausspähen geht, die neue Dinge entdeckt, die neue Wege geht. Und das ist so ein bisschen das Mantra von uns, dass wir technologische und auch in der Beziehungsebene andere Wege gehen wollen als der klassische Personaldienstleister. Nicht um die abwerten zu wollen damit, aber weil wir einfach merken, der Kunde hat andere Ansprüche, der Kandidat ebenso. Und denen wollen wir gerecht werden und wollen weit Kunden- und Kandidatenzentrierte denken, als das vielleicht Marktbewerber tun.
Wollt ihr das nur oder macht das auch?
Wir machen es auch.
Okay.
Ja, wir kriegen es auch vermittelt. Also wir kriegen sehr viele Rückmeldungen fast wöchentlich. Ich selbst, auch die Kollegen, dass wir was machen, was die anderen nicht tun und dass sie das gut finden.
Ihr habt auch euer eigenes IT-System, oder?
Wir haben unser eigenes IT-System. Daran entwickle ich seit 15 Jahren mit dem gleichen Entwickler. Große Treue. Und das macht großen Spaß.
Grüß geht raus an der Stelle.
Ja, Grüß geht raus an Lennart. Macht das super. Und wir haben den Traum verwirklicht, sehr schnell, sehr weit entwickeln zu können in meinem Rapid Development Umfeld und sind beispielsweise schon stark KI integriert mittlerweile.
Also hast du deine eigenen Daten schon alles gut sortiert und mit denen arbeitet ihr auch?
Ja,
strukturiert.
Ja, sehr strukturiert und automatische Verteilung der Daten. Wenn du ein Briefing fertig getippt hast, werden die automatisch verteilt in Felder. Es wird automatisch ein CV erstellt und noch ein paar andere Geschichten, die ich jetzt hier nicht erzählen darf.
Aber, ach so, so gut gleich.
Ja, weiß nicht, ob es gut ist im Vergleich zum Wettbewerb, aber wir sind schon sehr weit, was die KI-Integration betrifft und wir sehen aber auch noch sehr, sehr viel Potenzial in diesen Dingen. Ich denke, da holst du einen großen Teil des Wettbewerbsvorteils für die nächsten 2-3 Jahre raus, bis dann alle ähnlich weit sind, weil dann die Bullhorns und wie sie alle heißen in der Welt auch solche Dinge anbieten, versuchen wir halt schneller zu sein.
Denkst du, die Zukunft des Staffing-Unternehmens ist es, mit Software-as-a-Service-Lösungen wie Bullhorn, MySolution, Beiner zu arbeiten oder ist die Zukunft, was vor 5 Jahren keiner gedacht hat, dass jeder sein eigenes System macht?
Wenn natürlich alle dasselbe benutzen, dann bist du nicht mehr unique.
Ja.
Also ich denke nicht, dass wir jetzt selbst bei Arcadium und bei Vanguard auf eine Standardlösung gehen werden, weil wir haben jetzt schon lange, lange Dinge drin, die wahrscheinlich niemand haben wird, die jetzt auch nichts zwingend mit KI zu tun haben werden. Was den Geschäftsprozess betrifft, was viele andere Dinge betrifft, und daher für uns unvorstellbar. Von dem her ist für mich klar die Antwort, wenn sie es abbilden lässt, mach das selber. Ich kenne Leute, die arbeiten mit Salesforce und haben dann die CVs auf SharePoint rumliegen. Finde ich nicht ideal. Es muss integriert sein. Die KI muss integriert sein, weil sonst hast du Stops. Oder es muss seamlessly integriert sein oder integrierbar sein. Und da ist darin liegt die Chance, denke ich.
Ja. Haben wir ja gestern gelernt auf unserer Veranstaltung, Daten, Tools und dann Training und die Leute mitnehmen.
Demnach wäre ja auch die Zukunft nicht dieses Software as a Service, sondern Dienstleistungen as a Service, was der Kollege propagiert hat. Da bin ich gespannt, wohin die Reise geht. Wir stellen uns dem, wir sind da sehr offen und auch sehr gespannt, weil wir denken, das hilft den Mitarbeitern enorm. Und wir konnten jetzt beispielsweise auch die Produktivität der Mitarbeitenden extrem verbessern. Also mehr als Faktor 2 die letzten 4 Jahre. Also Net Fees pro Mitarbeiter.
verdoppeln. Können wir das noch ein bisschen vertiefen? Das ist ein bisschen allgemein.
Wie meinst du?
Zahlen?
Nee.
Also ich sag mal, jetzt ein guter, normaler Perm-Vertriebler macht 250.000 bis 350.000.
Mhm.
Und das habt ihr verdoppeln können?
Ja, also ein bisschen von mehr nach mal zwei. Ja. Ja. Also bei uns ist man, gibt es auch Leute, die 300.000, 400.000 machen, aber es gibt auch welche, die machen 600.000, 800.000, mehrere.
Ja. Das ist toll.
Ja. Also mehrmals nacheinander.
Und denkst du, das kann man mit der KI dann weiter skalieren?
Ja. Ja. Also es gibt dann irgendwo gewisse
Marktgrenzen.
Ja. Ja, genau. Oder auch Grenznutzen der KI oder auch auf deiner physischen Ding. Du musst auch immer alles noch ein bisschen kontrollieren, kannst nicht einfach alles so rausschicken, was die KI oder so generiert. Aber das ist sicher auch möglich. Aber du musst halt auch an anderen Stellschrauben was machen, nicht nur KI, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Das ist auch klar.
Klar. Ja, ich glaube, der Key-Ding ist wirklich auch das Training der Leute und das mentale Mitnehmen. Von Geschäftsführer bis...
Das, oder? Du musst auch gucken, dass ein guter Sportler auf dem Platz, wir sind es beim FC Bayern, bester Club, bezahlt die besten Gehälter, aber wenn da einer nicht performt, dann wird er halt nicht weiter aufgeboten. Ist bei uns natürlich nicht so, aber wir adressieren schon auch, dass du halt auch auf KI zählen kannst, aber schlussendlich musst du auch mit einem Kandidaten, mit einem Kunden sprechen, da darfst du nicht irgendwie nachlässig werden, oder? Du hast dann irgendwo deinen Kreis an Kandidaten, an Kunden, aber da musst du dranbleiben. Nur so sind Spitzenleistungen möglich, denke ich. Im Contracting ist es nochmal ein bisschen anders. Im Perm fängt ja jeder Monat von vorne an. Deshalb sind das ein bisschen andere Ausgangslagen, aber ich denke, Kultur, um vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, das ist enorm wichtig, damit alle wirklich am gleichen Strang ziehen und sich auch über den Abschluss des anderen freuen und da Sinn drin sehen, selbst auch wieder Leistung zu bringen.
Ja. Okay, Mario, dann noch eine Frage zu deinem Unternehmen, bevor wir weitergehen zur Branche an sich. Macht jetzt da 180 oder 360?
Ja, zwei Unternehmen, ne, mit Arcadium, das ist unsere Wachstumsgesellschaft, da sind wir in Construction Property unterwegs, also Immobilien, Bau, Management, Gebäudetechnik.
Nur Perm, gell?
Nur Perm, viel Mandatsbusiness, viel Executive Search, also auf GL-Ebene. Mhm. Da sind wir größer und entsprechend segregierter, wenn du so willst. Und in Vanguard sind wir kleiner, machen wir nur SAP. Und da sind wir 540 Grad, wenn du so willst. Ja, 360 plus 180 Grad. Klärt sich so, dass wir den Geschäftsprozess, weil wir telefonische Direktansprache auch machen, erweitert haben. Das haben wir damals eben nicht in einem CRM-System gefunden, deshalb haben wir es halt dann selbst gebaut, den vorgelagerten Ident-Prozess mit Ansprache, bis das Sie wieder mal da ist. Und dann gehen bei uns diese klassischen 360 Grad erst los. Das heißt, wir haben Leute bei Vanguard, die Kandidaten ansprechen telefonisch, sie betreuen und auch Kunden betreuen. Wir haben aber, und das mögen andere Wettbewerber anders machen, wir haben ein Tauschsystem, wenn du so willst, in beiden Firmen, wo du halt eine Kandidaten- und eine Kunden-Ownership hast und dann auch getradet wirst. Also getradet wird, so muss ich es ausdrücken. Das heißt, ich bringe den Kandidaten, du bringst den Kunden und dann ist es ein 50-50-Split.
Okay.
Und auch das zahlt auf die Kultur ein, weil du einen ganz anderen Arbeitsfrieden hast, wohingegen bei anderen eher so ein Desk-Policy ist, wo der Kandidat halt unter dem Tisch verschwindet und mit dem Risiko, dass es nicht unternehmensfreundlich ist, weil er halt gar nicht über die Agentur eingestellt wird, sondern direkten Weg zum Kunden gefunden hat, wo der Kollege hinten links betreut hätte.
Verstehe.
Und das ist dann halt schade.
Also du bist der Erste, der auf die Frage 540 beantwortet hat. Das ist ja schon mal was.
Ja, hört sich streng an, ist es aber letztlich nicht, weil du wahnsinnig viel Reibungsverluste eliminierst. Du bist dann auch viel schneller auf dem Spielfeld. Mhm. Und wir finden diese Kandidatenanbahnungsphase enorm wichtig. Oder andere Firmen wie unser Ex-Arbeitgeber, die haben das auch zentralisiert. Das ist auch gut, aber ich denke, die Chance ist, beim Kandidaten einen ganz anderen Eindruck zu hinterlassen, wenn der Consultant direkt mit ihm spricht und ganz anders überzeugen kann. Und in der telefonischen Direktansprache spielt das eine große Rolle.
Ja.
Das hören wir von unseren Kunden oder als Feedback. Wir bringen Kandidaten, die sich so einfach nicht bewerben im Normalfall.
Sehr gut. Dann gehen wir in großen Schritten weiter zu unserer Branche. Jetzt bist du ja sehr IT-affin und beschäftigst damit. Wie sieht denn unsere Branche 2030 aus?
Ja, weiß ich natürlich genauso wenig wie du, oder du wirst es wahrscheinlich besser wissen, weil du da auch sehr gut unterwegs bist. Aber wenn ich mit Kollegen spreche, mit anderen Staffing Owners, Technologie ist ein wesentlicher Treiber. AI ist ein Treiber und letzten Endes müssen wir abwarten, was passiert mit der AI-Geschichte, auch im Sinne von Erosion am Jobmarkt. Also wenn gewisse Jobfelder wie Software-Developer nicht mehr gesucht werden, weil du das mehr oder weniger prompten kannst, was du brauchst, ja. Wo gehen die Leute dann hin, die gestern noch entwickelt haben? Oder das wird schon eine gewisse Erosion geben. Ich denke aber auch...
Wo sind die Webstuhl-Mitarbeiter
hingegangen? Ja. Ich denke auch gleichzeitig, dass das Kulturthema, dieses Gen-Z-Thema, das wird uns weiterhin beschäftigen. Es wird aber eine ganze Ecke technologischer sein, bin ich absolut überzeugt.
Denkst du, es wird dann dazu führen, ich bin ja so ein bisschen der Meinung, dass es wieder dahin geht, wo wir hergekommen sind. Das heißt, die AI macht sehr viel für dich und die Call-Time ist eigentlich das, was noch das Zentrale ist. Das heißt, unsere Call-Times gehen wieder massiv hoch. Weil wo ich ja, ich weiß nicht, wenn du dich noch erinnern kannst, ich kenne ganz wenig Leute, die noch mit Call-Time heutzutage arbeiten. Es ist ja alles in die Verwaltung und in die Administration draufgegangen. Aber die Firmen, die ich kenne, die mit diesen AI-Agents arbeiten, die haben auf einmal wieder 4-5 Stunden Call-Time am Tag, weil die halt die ganze Zeit vom Computer die Sachen zugespielt bekommen und im Endeffekt das machen, was wir am besten können, mit Kandidaten und Kunden reden.
Und das haben wir eigentlich schon immer gemacht, ne, bei uns. Also wir sind relativ widersprüchlich unterwegs. Zum einen sehr archaisch, weil wir die ganze Zeit Callzeit hatten, also sehr hohen Wert auf telefonische Kunden, Datenakquise.
Trägt die Calltimes? Also, ja.
Wie meinst du trägst?
Also technisch.
Tracken, ja.
Kannst
klar.
Du sagen,
jeden Tag.
Was ist eure durchschnittliche Calltime?
90 bis 120 Minuten pro Tag. Ohne okay. Handy, da kommt auch noch Handy und ja, das reine Festnetzlinie. Ja. Das können wir tracken, der Handy nicht.
Das ist schon viel eigentlich, nicht. Ja?
Das ist viel, ja. Also auch wöchentlich. Also nicht, es ist aber sehr abhängig von Proposition, oder? Ob du auf Hunting bist oder Kundenmanagement oder Kandidatenmanagement ja. machst, hoch unterschiedlich. Kandidaten, ja. Coaching für ein Interview geht schon mal 30 Minuten, wenn es um die Wurst geht. Währenddessen der Kandidaten handelt gerade dann nicht 30 Minuten am Telefon ist mit dem Kandidaten, wenn er einen Erstkontakt hat. Ne? Da gibt es große Unterschiede.
Ja,
Und vielleicht noch eben zweitens, also zum einen sehr archaisch, zum anderen sehr technologisch, wo wir versuchen, sehr modern zu sein und bringen das zusammen. Und genau was du sagst, oder wir denken, dass es unsere Funktion ist, als Staffer, als Recruiter, möglichst viel Quality Time dem Kandidaten, dem Kunden zu widmen und genau dort KI einzusetzen, wo du den Rest der Administration und des Mehrwertes aus der Administration häufig und dem Feinschliff, Kandidatenpräsentation, solche Dinge einsetzen sollst. Also das Persönliche wird wichtiger werden, da bin ich absolut überzeugt.
Mhm. Spannend. Na dann, wir werden es miterleben, oder?
Wir sind gespannt.
Dann gehen wir rüber in die Schnellfragerunde, wenn es für dich okay ist, Mario.
Gerne.
Die Schnellfrage hilft uns, dich, Mario, noch besser kennenzulernen. Keine ausschweifenden Antworten, ja oder nein, oder die Antwort, die ich dir vorgebe. Let's go. Work-Life oder doch Work-Life?
Work-Life.
Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Action gives satisfaction.
Action gives satisfaction. Okay, schön. Kannte ich auch noch nicht. Haben wir schon geklärt, dein Herz schlägt für Contract, Perm oder Temp?
Perm, mittlerweile.
Ach, du Verräter.
Ja.
Warst du schon mal Topbiller?
Ja.
Wie oft?
4-mal in Folge. Und wie dann viel? Hieß es, nächstes Jahr gibt es keinen Kuli mehr. Wie hat viel? Der Klaus gemeint.
Oh.
Ich weiß es nicht mehr. Ich muss aber wirklich sagen, der erste kam mir aus Mitleid, weil ich hatte einen schweren Start. Die wollten das Contracting-Geschäftsmodell auf Perm übertragen. Das muss ich halt dann mitmachen. Das hat dann überhaupt nicht geklappt. Da haben wir uns dann.
Wie viel hast du gebildet? Hast du Top-Bilder was?
600 irgendwas, glaube ich, damals.
Okay. Ja. Was war dein höchster Net-Fee-Income-Rekord als Contractor?
Als Contractor?
Ja.
Das weiß ich nicht mehr, aber ich habe 30 Runners
okay.
ein paar geerbt, fairerweise.
Ja. Intrinsisch oder extrinsisch?
Immer intrinsisch.
Hunter oder Farmer?
Eher Hunter.
Welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich vor 25 Jahren geben?
Lass es sein.
Was genau?
Nee, ja, ich glaube, zu Beginn zweifelt man viel. Ist das richtig? Soll ich jetzt das so tun oder soll ich nochmal ein Buch lesen drüber? Komm einfach ins Handeln. Ja. Und dein nächster Call ist dein wichtigster, natürlich.
Der Spruch, der mir Marc Lutz gesagt hat, als ich den ersten Tag bei Hays in München war, denken kannst du, während du den Klingelton hörst.
Absolut einverstanden.
Wofür gibst du am liebsten Geld aus?
Musik in allen Formen.
Okay, also so, sowohl Hardware als auch so Freddie Mercury devotional. Ja,
auch, aber auch Konzerttickets. Ich hatte Tickets für Michael Jackson für diese Set-Tour und das war teuer. Und er kam dann nicht, bekanntlicherweise. Ne? Da ist der Pfund abgerutscht und dann hat das nochmal mehr Geld gekostet.
Du wirst es nicht glauben, ich war in meinem Leben nur auf ein Konzert. Michael Jackson 1996 in München. 98, keine Ahnung, 99, weiß ich nicht. 98 war es? Black Tour, kann das sein?
Black and White Tour.
Black and White Tour, ja.
Oder sowas.
War das einzige Konzert, wo ich war.
Wow, ja, den habe ich nicht gesehen, sonst habe ich viele gesehen.
Ha! Ja. Schau. Ja. Hab ich, Remote oder Office?
Office.
Vacation oder not?
Kann da uns auch Sinn machen. Finde ich gut, aber die Seniorität muss gegeben sein, damit man auch realistisch planen kann. Stich. Als Consultant selbst.
Was muss man bei euch bilden, um das persönliche Budget zu erreichen und Top-Bilder zu sein? Oder dann in der zweiten
Frage? Ja, kommt ein bisschen davon an, auf die Seniorität, fängt so bei 360 an.
Und Top-Bilder ist dann 600?
Ja, und darüber, ja.
Top. Wie schafft ihr es, Top-Performer langfristig im Unternehmen zu halten?
Skin in the game. Wir involvieren sie komplett. Ne? Also die sollen mitbestimmen, die sollen die Reise mitgeben und die sollen wirklich mit Haut und Haaren mitreden sollen und mitgestalten sollen. Das ist mega wichtig. Das hat mir immer gefehlt bei anderen Firmen, wo ich so war.
Okay. Welches KI-Tool würdest du empfehlen? Also markterhältlich, nicht dein eigenes programmiertes?
Ja, letzten Endes, wir machen halt Integration in diese bekannten KI-Tools. Da gibt es viele, ja. Einige schwören auf Claude, auf Perplexity. Ich habe da keine Präferenz.
Okay.
Aber haben wir schon mal zwei. So tief drin, ich bin mehr auf der Nutzenseite.
Haben wir schon zwei. Rückblickend, der größte Fehler, den ihr als Firma gemacht habt?
Wir waren so frei, ja, also so wahnsinnig und sind damals mit meiner alten Firma nach Düsseldorf gegangen, haben ein Büro aufgemacht zum blöden Zeitpunkt, wie ich schon eingangs erwähnt hatte. Und das hat uns viel Geld gekostet. Haben wir sehr viele Fehler gemacht und haben auch nicht die Fortune gehabt. Der Zeit war, ging dann halt einfach alles ein bisschen in die Hose. Waren auch viele Fehler drin, muss man sagen, nachhinein.
Ja. Was zählt für dich am meisten? Formale Qualifikationen, Motivation oder Weiterbildung?
Motivation.
Motivation. Wen aus der Branche würdest du mal gern persönlich kennenlernen?
Fällt mir niemand ein.
Keiner?
Nee, also man kennt ja die Namen nicht immer so. Man lernt sie dann kennen und sagt, wow, coole Persönlichkeiten. Also gestern Abend waren super Leute dabei. Da hat es mich gefreut, jeden Einzelnen kennenzulernen. Jeder hatte seine Story. Ja. Du bist jetzt zum großen Namen. Vielleicht Egon Zehnder, wie er das gemacht hat.
Mhm. Oder die Frau Hoffmann von IK Hoffmann hat auch einen guten Job gemacht, glaube ich. Also gibt schon ein paar interessante Namen. Letzte Frage, was ist die größte Herausforderung für unsere Branche?
Ja, die Transition hinzukriegen mit Technologie und dem kulturellen Thema, Top. Was wir ja schon besprochen haben.
Ja. Danke, Mario. Dann darfst du jetzt der Audience deine eigene Message noch mit auf den Weg gehen, was du immer schon sagen wolltest, teilen wolltest der Welt.
Ja, ich glaube, wenn es knatschende Kultur gibt oder im Unternehmen, weil die Leistung gar nicht stimmt, weil der Markt halt nicht so ist, redet miteinander und findet miteinander einen Weg, was das Kulturelle betrifft, ist enorm wichtig. Und vor allen Dingen verständigt euch auf gute Werte, wo sich jeder drin finden kann. Ich denke, das ist die Basis für ein gutes Miteinander, jetzt in guten und in schlechten Zeiten.
Also vom Einstellungsgespräch über die tägliche Arbeit.
Und 100% Ownership und 100% Offenheit. Das finde ich enorm wichtig. Beidseitig.
Klasse. Da sind wir am Ende angekommen. Mario, vielen Dank, dass du da warst bei Recruitment on the Road und ich wünsche dir einen schönen Heimweg nach Zürich.
Vielen Dank, André.
Das war's schon wieder bei Recruitment on the Road. Dein Podcast am Puls der Staffing-Branche.